Und wie gesagt, die ballistischen Raketen. Ich nehme auch an, dass Japan sich einige neue Zerstörer zulegen wird. Was ich in der Literatur entnehme, dass in der Marinestärke es Japan durchaus mit China aufnehmen kann. Nicht zuletzt deshalb, weil Japan den Zugang hat zur neuesten Militärforschung der USA und von den japanischen Flugzeugträgern sind, ich habe die Zahl 8 gelesen, vielleicht sind es schon mehr, mit der sogenannten Aegis-Technologie, einer besonderen Zielgenauigkeitstechnologie ausgerüstet.
Ja, eigentlich unvorstellbar, dass jetzt nach so langer Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, Japan wieder Flugzeugträger hat. Also das hätte man sich vielleicht in den 60er oder 70er Jahren gar nicht vorstellen können. Nochmal bezogen auf die Sicherheitsallianz, Dauerthema, die Militärbasen auf Okinawa. Es wird ja schon seit einigen Jahrzehnten versucht, diese Militärbasen zu verlagern. Das Marine Corps unter anderem aus Okinawa nach Guam und die US-amerikanischen Präsidenten wechseln, aber ein tatsächlicher Wechsel der Basen oder eine Verlagerung, da passiert einfach nichts. Welche Entwicklung sehen Sie da für die Zukunft? Wird das irgendwann tatsächlich einmal passieren oder ist das nur eine Hinhaltetaktik von US-amerikanischer
Ja,
Seite?
also ich meine, die Japaner haben ja auch Kontingente auf ganz kleine Inseln verlagert, wenn es zu wild wurde bei den Senkakus, dass sie nicht nur mit ihren Zerstörern dann ankamen, sondern dass sie bereits sozusagen ein Kontingent da vor Ort haben, wenn es auch klein ist, aber die können ja kommunizieren, dann hat die Japan ja auch einen Küstenwache. Und die Küstenwache muss aber immer mehr, immer häufiger dann doch im Endeffekt die Marine und die Luftstreitkräfte. Und die Luftstreitkräfte fliegen natürlich in all den umstrittenen Gebieten permanent Überwachungsflüge. Also, dass es da mit den Stützpunkten immer ein Hin und Her gibt, wo die hinverlagert werden, das wird wohl anhalten nach der jeweiligen Lage. Vielleicht gibt es ja mal. Ich kann mir nicht denken, dass es zwischen China und Japan dann einen Ausgleich gibt. Vier Inseln hier und vier Inseln dort. Das hat ja schon im Norden nicht geklappt. Und das sind die Japaner ziemlich stur.
Ja, wenn man die Möglichkeit hat, eben an diese Gasvorkommen zu, also
Ach so,
heranzukommen,
das
da
kommt
darum
noch
geht es,
dazu,
darum geht
dass
es
bei
ja, aber
manchen
die.
dieser Inseln, also im Seegebiet, Naturvorkommen sind, was natürlich auch interessant sind. Das erklärt ja, ich meine, China macht das ja auch nicht, um ein paar Felsbrocken mehr zu haben, sondern weil es da um Rohstofflager geht.
Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen in den Norden. Nordkorea, auch dort regelmäßige Raketentests. Der letzte ging über Hokkaido und fiel dann wieder ins Meer. Welche Möglichkeiten bestehen da, auch in Kooperation vielleicht mit Südkorea und China, Nordkorea wieder an den runden Tisch zu bringen und hier wieder eine diplomatische Lösung der Entspannung zu
Ich
suchen?
weiß nicht, es gab ja so vor 4, 5 Jahren ein ziemliches Zerwürfnis zwischen Japan und Südkorea. Und ich glaube, die Regierung von Südkorea war ziemlich linkslastig. Und damit konnte ein Abe und so weiter überhaupt nichts anfangen. Aber ich glaube, es hat sich wieder etwas verbessert. Und im Endeffekt ist natürlich das Zusammenspiel der südkoreanischen und der japanischen Marine ein ganz entscheidender Stabilisator in dieser Region. Ich meine, Nordkorea ist das, was es ist. Da wird sich so schnell nichts ändern. 2010er Jahren haben sie mit ihren Raketengeschichten begonnen und dann plötzlich fanden sie Raketengeschichten mit U-Booten. Eine große Geschichte war 2017. Und wie Sie sagen, ist ja vor kurzem da auch etwas dann in der Nähe von Nordjapan niedergegangen. Aber auch Nordkorea weiß, dass es Grenzen gibt.
Jetzt gucken wir wieder etwas weiter in den Süden, ASEAN. ASEAN besteht ja jetzt auch seit einigen Jahrzehnten als Wirtschaftsraum, aber auch im Hinblick auf die Sicherheitspolitik. Japan hat versucht, sich innerhalb der ASEAN einzubringen und es gibt unterschiedliche Foren im Bereich der ASEAN, zum Beispiel das ASEAN Regional Forum, das eben auch sicherheitspolitische Aspekte betrachtet. Ihrer Einschätzung nach, was könnte Japan tun, um sich dort noch stärker einzubinden, möglicherweise noch weitere Kooperationspartner zu suchen und sozusagen den ostasiatischen Charakter noch etwas weiter zu stärken?
Also, Japan war mit seinem wirtschaftlichen Aufstieg in den 70er Jahren etwas übermütig geworden. Das hat sich vor allem geäußert bei dem Besuch von Takeshita 1974 in Indochina, wo es zu anti-japanischen Ausschreitungen kam, Produktboykotten. Und Japan ist über diese Reaktion, weil sie so ein stolz aufsteigendes Wirtschaftsland waren, ein ziemlicher Schock und haben gesagt, da müssen wir vielleicht umdenken. Und dann kommt eine ganz wichtige Person in diesem Zusammenhang, das war der Premierminister Fukuda Takeo. Und er wurde dann eingeladen 1977, weil die im Asienbereich merkten, die Japaner denken um. Der wurde zum zweiten ASEAN-Summit eingeladen und hat eine 3 Säulen einer künftigen japanischen ASEAN-Politik vorgetragen. Also Japan will gleichberechtigte Beziehungen. Was vielleicht noch wichtiger ist, dass dann 10 Jahre später, hinterher gibt es eine Abfolge von Premierministern, die kann man gar nicht alle aufzählen, alle haben in diesem Bereich was gemacht. Takeshita hat 1987 dann den Japan-ASEAN-Entwicklungsfonds verkündet und 2 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt. Das war der erste Schritt, wo die ASEAN-Bürger merkten, da tut sich was. 1999 war die Finanzkrise in Asien. Schon in den 90er Jahren hat Japan dann noch einen Japan-ASEAN-Solidaritätsfonds gegründet und hat auch schon vorgeschlagen, dass man einen Anleihemarkt haben sollte. Das haben sie in den 90er Jahren vorgeschlagen. Da ist zunächst nichts draus geworden, weil ein Dritter, nämlich die USA, einen Anleihemarkt außerhalb der USA, also nicht einen globalen Anleihemarkt, aber der von den USA nicht dominiert wird. Das fanden sie nicht so lustig. Also das hat sich verzögert. 2003 ist daraus dann der Asian Bond Fonds mit der Beteiligung von 11 Zentralbanken. Das geht also über den Bereich von ASEAN hinaus. Denn Japan hat seine Regionalpolitik immer ASEAN zwar als Zentrum gesehen, aber immer verbunden mit einer Anbindung und mit einer Verknüpfung an Asia-Pacific. Und wir hatten ja vorhin gerade auch, dass das Verhältnis mit Indien sehr wichtig ist. Also da haben wir ein ganz potentes Land. Und im Lauf der Zeit oder parallel zu diesen Bewegungen hat natürlich Japan seine ODA-Politik, seine Entwicklungshilfepolitik geändert und war dann auch in den 90er Jahren bis 2000 der weltgrößte Entwicklungshelfer mit 20% der gesamten Entwicklungshilfe. Und traditionell sind die Empfänger meist Länder aus dem asiatischen Bereich. Und wenn man schaut, vor allem in dieser neuen Veröffentlichung von Li Lai-Tu und Zarina Ottmann, dass also Südostasien und Japan sich eigentlich an Freundlichkeit in den letzten Jahren überhäufen. Auch in Umfragen wird immer Japan jetzt als sehr guter Freund der Region bezeichnet und die Japaner sagen, wir wollen nicht nur ein guter, sondern wir wollen ein vertrauensvoller Freund der Region sein. Dann kommt ja auch dazu, dass ja auch ASEAN-Länder teilweise einen wirtschaftlichen Aufstieg hatten und natürlich auch nicht mehr wie zu Zeiten von Takeshita eben die Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen in Thailand und Japan heute anders sind, als es noch Anfang der 70er Jahre war. Und es war doch dann das Erdbeben in Japan, ja, Fukushima. Da hat ein südostasiatisches Land dann eine Hilfsmission nach Japan geschickt, haben auch Geld gesammelt. Ja, da sieht man also, dass dieses Verhältnis sich heute im Jahr 2000 spätestens im Verhältnis zu den 60er Anfang der 70er Jahre diametral verbessert hat.
Ja, das ist absolut bemerkenswert. Sie waren ja auch in Thailand beruflich tätig, dann im Generalkonsulat in Osaka-Kobe. Wie würden Sie die Wahrnehmung Japans in Thailand beschreiben? Und dann wiederum, als Sie dann nach Osaka-Kobe gewechselt haben, wie war dann die Wahrnehmung von japanischer Seite Richtung Thailand?
Ja, in Drittländern standen für mich natürlich immer die deutsch-thailändischen Beziehungen im Vordergrund und ich habe mich weniger gekümmert, dass ich die Thais frage, was haltet ihr denn von den Japanern? Vor allem, weil ich ja auch mit meinem Studium der japanischen Außenpolitik noch gar nicht in der Lage war, so differenzierte Entwicklungsphasen aufzuzeigen. Deshalb kann ich dazu relativ wenig sagen, aber wir waren sehr froh, dass wir ein sehr gutes Verhältnis, also vor allem auch zu Thailand hatten. Dann war da ja Ratanakosin, ein sehr großes religiös-staatliches Festival in Thailand. Und ich war damals für Kultur zuständig oder habe das zu meiner Hauptaufgabe gemacht. Und wir haben also etwas sehr Vernünftiges genommen. Wir haben gesagt, als Geschenk Deutschlands für Ratanakosin restaurieren wir einen original thailändischen Tempel, die Wandgemälde. Und das war also hochinteressant, die ganzen Probleme, die wir da hatten. Wir haben also dann so ein kunstwissenschaftliches Institut von Rom mit angeheuert für Wandmalereien und so weiter. Aber das Entscheidende war ja nicht, dass deutsche Künstler kamen und Thai-Tempel anmalen wollten, sondern es durften aus dem religiösen Verständnis der Thais nur Leute sein, also aus der Silpakorn, die Kunstuniversität, nur Thailänder selbst haben das restauriert. Wir haben finanziert. Mich von der Botschaftsseite hat nur, aber das haben wir mit Wohlwollen begleitet, ein bisschen gewundert, die brauchten so wahnsinnig viele Kühlschränke, die wir immer wieder beschaffen mussten. Aber das haben wir dann hingekriegt und das war dann eine Summe von über 1 Million. Und das war ein wichtiger Tempel im Zentrum von der Hauptstadt. Wir hatten dann nur ein Problem. In dem Tempel wohnten viele Fledermäuse, übernachteten. Und die Fledermäuse hatten scheinbar eine Art, sich ihrer Probleme zu entledigen, schräg zu den Wänden. Und das ist für eine bemalte Wand, für ein Fresko, ist das sehr schlecht. Und dann kann ich mich noch erinnern, welches Probleme wir hatten. Und dann kamen die Mönche zu mir. Ich habe dann die Italiener, so ein Kunst, ich habe da auch italienische Wandmalereien. Wie werdet ihr mit solchen Problemen fertig? Die haben wir da zu Rat gezogen und hatte mir dann das Schrecklichste ausgedacht, diese Fledermäuse elektronisch zu vertreiben. Das Problem war ganz einfach. Die Mönche haben irgendwann mal eingesehen, dass es am Abend günstig ist, die Tempeltüren zuzumachen. Und dann sind die Fledermäuse draußen geblieben. Aber das nur als Anekdote über Dinge, die man eben dann in dieser praktischen Arbeit dann auch erlebt.
Wo wir jetzt gerade schon bei Anekdoten sind, Herr Preisinger, könnten Sie vielleicht noch ein wenig, ja, über Ihr Alltagsleben erzählen in Japan, vielleicht ein paar Anekdoten aus Ihrem diplomatischen Arbeitsumfeld, vielleicht ein paar interessante Erlebnisse, die Sie hatten in Ihrer Funktion als Generalkonsul, vielleicht noch die ein oder andere Anekdote.
Ja, wenn man so einen großen Amtsbezirk hat, kann man sagen, von Miyagi bis Okinawa, das sind wahrscheinlich 1500 Kilometer, jetzt übertreibe ich ein bisschen, mindestens. Also es ist irrsinnig großer Amtsbezirk. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe ein Faible auch für Okinawa entwickelt. Wir waren sehr oft in Kyoto. Wir haben uns das nie entgehen lassen, da nach Kyoto zu gehen. Und wir haben da auch ja auch uns am japanischen Leben und das wurde mir dann zunehmend auch positiv von den Nachbarn angezeigt. Wie heißt denn der August-Festival? Obon. Zu dieser Tanzerei waren wir natürlich auch immer vertreten und fühlten uns eigentlich in Japan pudelwohl.
Haben Sie denn jetzt noch Kontakt zu japanischen Kollegen und reisen Sie denn jetzt hin und wieder noch nach Japan?
Eigentlich haben wir den Kontakt zu Japan etwas verloren, weil wir wissen, wenn wir jetzt als Touristen nach Japan gehen, wir nie mehr so in Japan leben werden, wie in den gesellschaftlichen, aber auch baulichen Vorzügen, die wir hatten in offizieller Art.
Wenn ich das so sagen darf, Sie haben ja jetzt nicht nur sehr viel Lebenserfahrung, sondern auch sehr viel Arbeitserfahrung. Und Japan hat Sie während Ihres gesamten Lebens begleitet und Sie haben Japan in verschiedenen Lebensphasen kennengelernt und, und immer wieder gesehen, wie sich Japan gesellschaftlich und technologisch und vielleicht auch im Hinblick auf Werte verändert hat. Was würden Sie sagen, was hat Sie da am meisten beeindruckt oder was sticht Ihnen so am meisten heraus? Und wenn Sie sich das Japan von heute angucken, was
vielleicht ist... Vielleicht, wie Japan versucht, mit Stolz auf seine Geschichte, aber zugleich eine moderne Demokratie zu sein. Wenn man den Japanern falsch kommt, also dann sagen sie, also Widerspruch ist ein Recht der Demokratie so ungefähr. Ich möchte sogar sagen, wir sind in Japan verwöhnt worden, weil ein Japan natürlich auch ein vertikal strukturiertes Land ist, mit sehr großen Unterschieden. Und wenn man Generalkonsul ist, wird man nicht weit unten eingestuft, sondern relativ weit oben, vor allem wenn man nicht in Tokio lebt, sondern in Asia und so weiter. Und das ist sehr angenehm. Und da muss man aufpassen. Denn wenn man plötzlich hier wieder in der Straßenbahn steht, dann ist Schluss mit Generalkonsul. Ja, also ich sehe die Vorteile von Japan und wir haben uns so wohl gefühlt. Ah, das habe ich ja vorhin noch, das haben wir vorhin schon gehabt, dass sie auch das japanische Modell für den Anleihemarkt 2003 und der dann schon über den Asienbereich rausgeht, also 11 Zentralbanken sich daran beteiligt hat. Wie viele Mitglieder hat Asien heute? 10? Ursprünglich waren Asien 5. Na gut, also auf jeden Fall, die Japan hat auch Glück gehabt und das war sicher auch zum Vorteil für die Asien-Leute, die Beziehung zu dem Asia-Pacific-Raum mit einzubeziehen in die Kooperation.
Meinen Sie, dass sich die ASEAN irgendwann einmal zu einem ähnlichen Modell wie der europäische Wirtschaftsraum, die EU, weiterentwickeln könnten?
Nein, nein, glaube ich nicht. Muss ja auch nicht sein. Eine vernünftige zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Zählen Sie mal dem Herrn Macron, dass unser Ziel sein sollte, dass Frankreich und Deutschland ein Staat ist. Da würde der sagen, so eine spinnige Idee. Wir wollen Kooperation, aber keine Fusion. Und wir machen das ja, vielleicht ist das europäische Modell gar nicht schlecht, eben eine Staatengemeinschaft. Und wir beweisen ja jetzt auch bei den im Hinblick auf die Hilfe für die Ukraine, dass eine Staatengemeinschaft eben doch zu einer Willensbildung fähig ist und auch politische Taten vollbringen kann in der Absprache mit Hilfsmaßnahmen und so weiter.
Nochmal zurückkommend auf Ihre Arbeit, letzte Frage dazu. Welche japanischen Politiker oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder des politischen Lebens haben Sie denn in Japan kennenlernen dürfen?
Ja, also ich war ja Botschaftsangehöriger und Kulturreferent. Da lernt man viele Japaner kennen, aber ich kann natürlich nicht sagen, ich war in Thailand mit Präsident Izetbegovic, aber das kann ich nicht sagen, dass ich in Japan mit dem Premierminister den getroffen hätte.
Hatten Sie in Japan vielleicht ja ein Gespräch mit einem bestimmten Politiker und dann hat sich daraus irgendeine Art von deutsch-japanische Kooperation ergeben oder irgendeine interessante Anekdote oder irgendein besonderes Erlebnis, was Sie besonders hervorstellen würden?
Wir haben viele Japaner kennengelernt, aber wenn wir Leute kennenlernten, waren es meist Wirtschaftsleute. Und das spielte natürlich auch, wir wohnten ja dann in Asia, neben Osaka, und da wohnten um uns herum viele Wirtschaftschefs. Und da haben wir einige kennengelernt, aber eigentlich kaum japanische Politiker. Ja, NHK und so weiter, solche Sachen, die lernt man mal kennen, die wollen was. Und dann entwickelt sich ein Kontakt. Wir hatten auch eine sehr gute Beziehung zu der Rizomaikern.
Was haben Sie an der Rizomaikern gemacht?
Europäische Politik auf Englisch. Ich war an der Rizomaikern, ich fand das sehr interessant. Es war auch Arbeit. Naja, ich habe natürlich japanische Texte gehabt und habe eben in Anlehnung an japanische Texte dann gesprochen. Und so weit konnte ich ja, Japanisch ist eben doch eine Sprache, ich habe es eben ein bisschen schludern lassen und jetzt hat es die Tendenz, mir zu entgleiten. Und dass nur noch so Stichwörter wie Chietai und so weiter bleiben. Und das ist schade, aber das ist der Gang der Dinge.
Welche Hinweise oder Ratschläge würden Sie Studierenden mit an die Hand geben, die sich mit Japan und speziell mit japanischer Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigen möchten, also die da einen Schwerpunkt in ihrem Studium legen möchten? Ich weiß noch, dass Sie mir in unserem Seminar damals gesagt haben, ich soll ganz viel von Peter Katzenstein lesen. Welche Ratschläge würden Sie denn Studierenden mit an die Hand geben?
Ja, Sie haben mir auch die Frage gestellt, wie ich mich vorbereitet habe auf meinen diplomatischen Dienst.
Ja.
Das habe ich aber gar nicht bewusst gemacht, sondern das, was mein Interesse war, Politikwissenschaft, dann auch mal kurz beim Bayerischen Rundfunk, dass ich lauter Dinge machte und dann eine Promotion in Politikwissenschaft, was mich im Auswärtigen Amt empfohlen hat. Ich habe viele Dinge richtig gemacht, ohne es zu wissen, dass das der richtige Weg war. Und ich fand meinen Weg ins Auswärtige Amt. Ich habe, wie gesagt, Pech gehabt in meinem Leben. Wir waren Flüchtlinge 1943 oder wann das war. Ich hatte aber auch Glück, dass ich plötzlich ein Stipendium für Belgien bekam. Und ich hatte mit meinem Studium auch Glück, dass das scheinbar dem Auswärtigen Amt alles sehr plausibel erschien, was ich gemacht habe.
Und wenn Sie jetzt heute an Japan denken, was wäre denn so Standardliteratur, die Sie Studierenden empfehlen würden? Also das muss man im Grunde genommen lesen als Student der Japanologie, wenn man sich mit japanischer Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt.
Na gut, es kommt auf verschiedene Dinge an. Also die Frau Smith-Scheiler hat natürlich das wichtigste Buch zur militärischen Dimension geschrieben, Japan Rearmed. Das ist von 2019. Es gibt ein wunderbares Buch, Securing Japan von Richard Samuels, aber das ist schon 15 Jahre alt. Ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, ist also das von dem Harumi Pefu, den ich ansonsten nicht kenne, aber das Hegemony of Homogeneity ist ein Buch, da, wenn man schaut, ich lese das, und wenn ich ein Buch so viel gilb, dann heißt das eigentlich, dass es mich sehr beeindruckt. Deshalb würde ich also das empfehlen. Das ist ein Japan-freundliches Buch, aber kein Japan-übertreibendes Buch. Es sind also auch kritische Dimensionen drin. Wie gesagt, die Rolle des Kaisers gegenüber Okinawa, die zu dem wunderbaren Teilkapitel des Symbolic Vacuum geführt haben. Was die Politik betrifft, ist natürlich Peil. Der Peil hat furchtbar viel geschrieben. Und wie ich jetzt so gewühlt habe, ich bin also erstaunt. Ich dachte, ich hätte 2 oder 3 Bücher von dem, ich habe aber 4 oder 5. Peil ist für die Politik, für den Politikunterricht auch, ich glaube, der wichtigste. Ah, es gibt so unheimlich viele. Stockwin hat auch furchtbar, ich glaube, es ist ein Engländer, sehr viel gemacht. Gibt eine unheimliche englischsprachige Japan-Literatur. Wird natürlich auch viel Mist geschrieben, aber auch sehr viel gute Sachen. Japan hat auch Glück. Sie haben einen sehr vernünftigen Ministerpräsidenten zurzeit, Kishida. Der kommt aus Hiroshima. Warum betone ich das? Weil in seiner Familie Leute 1945 in Hiroshima beim Atombombenabwurf umgekommen sind. Deshalb von einer japanischen Nuklearwaffe will er überhaupt nichts hören. Er ist aber doch rational genug zu sagen, wir brauchen die Nuklearenergie noch bei unseren großen Energieproblemen, bis wir sozusagen auch die Wende in unserer, weg von fossilen Energien, bis wir das geschafft haben, eben für eine Zeitspanne, so wie bei uns, auch die Nuklearenergie. Sie hatten 60 Atomreaktoren, die meisten sind abgeschaltet, aber ich glaube, 5 laufen noch. Also, dass Sie einen sehr vernünftigen Politiker haben, ich habe versucht, mich mit dem früheren Premierminister, der noch nicht vor 2 Jahren zurückgetreten ist, Abe, aber wurde mir nicht ganz klar, weil ich eben dieses Buch von Hughes finde. Die schreiben zwar eine vernichtende Kritik und reden immer nur von Revisionismus, aber ich sehe keine wirkliche überzeugende Argumentation. Aber der Herr Abe ist natürlich ein Enkel von Kishi. Deshalb, wenn der Großvater verrückt war, muss es nicht der Enkel auch sein.
Ja, er wurde ja sicherlich innerhalb der Familie beeinflusst in seiner politischen Ausrichtung und in seinen Grundwerten.
Ja, er hat einerseits die Beziehung mit den USA immer sehr stark betont. Aber ihm ging es vor allem über das Mitspracherecht der Japaner und der Einflussmöglichkeit auf die gemeinsamen Militärplanungen. Und das ist vielleicht auch den Amerikanern ein bisschen zu viel geworden.
Herr Preisinger, vielen herzlichen Dank für diesen allgemeinen Überblick über die japanische Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben jetzt viele verschiedene Bereiche uns angesehen, Okinawa, China, die US-amerikanische Allianz. Was ist denn das Projekt, woran Sie gerade arbeiten? Gibt es irgendetwas, was Sie vielleicht noch erwähnen möchten?
Ja, ich würde also gern noch bei meinem Thema der Zivilreligion, das hat mich irgendwie fasziniert und das verdanke ich also auch der amerikanischen Literatur, dass ich da noch etwas weiterkomme. Aber sonst habe ich eigentlich, habe ich genügend Material bereits gesammelt. Es könnte sein für eine Darstellung in deutscher Sprache des politischen Systems, könnte sein. Aber da müsste ich noch mal richtig einsteigen. Aber dank Ihres Ansporns habe ich ja fast schon wieder eine Stoffsammlung für ein Japan-Heute-Buch hier angesammelt. So, dass ich ihn nicht mehr in den Ordner reinkriege.
Das freut mich sehr, dass also Sie wieder neue Kraft und neue Dynamik gefunden haben, um so einen Syllabus zu erstellen, Herr Preisinger.
Ja.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und dass Sie meine Fragen beantworten konnten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Dr. Johannes Preisinger, ehemaliger Generalkonsul aus Osaka, Kobe. Vielen Dank, Herr Preisinger. Ich wünsche Ihnen weiterhin noch alles Gute.
Bitteschön.